Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Martina Collins, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, ich sage auch vielen Dank für die Einladung.
Ich habe ein bisschen gehofft, dass Sie Ihre Trompete mitbringen.
Nee, da weiß ich das. Das traue ich mir jetzt nicht. Ich bin aufgeregt genug.
Jemand, der diese riesen Tanker steuert, ist aufgeregt in so einem kleinen Radiostudio?
Ja. Ist so.
Das Leben ist seltsam, oder?
Schon, ja. Auf jeden Fall.
Aber diese Trompetengeschichte, ich würde da gerne noch ein bisschen nachhaken. Ja. Sie spielen ja richtig gut, habe ich mir sagen lassen. Ihr Coach, Ihr Trainer, Ihr Lehrer sagt, Sie hätten vielleicht sogar das Zeug zum Profi gehabt.
Ja, sagt er. Also, ich weiß es nicht, aber er ist sehr gut und ich glaube, er ist definitiv ein Experte und er weiß, von was er redet.
Und Sie spielen ja auch in der Big Band hier in München?
Ja, in München, in der Forum 2. Band im Olympiadorf. Die lassen mich mitspielen. Also das ist immer sehr schön, weil ich ja monateweise nicht da bin und das ist immer das Problem, da eine Band zu finden zum Spielen.
Weil sie eben monatelang auf See sind. So wie findet die Mannschaft das dann, die jeweilige, wenn die Kapitänin Trompete spielt? Machen Sie es an Bord?
Ja klar, natürlich. Also das ist meine Kultur, die brauche ich.
Kriegen die das mit?
Nein, eigentlich nicht. Der Steward, wenn er meine Kammer sauber macht, der fällt dann irgendwann mal drüber. Was ist denn das? Und dann geht es natürlich die Runde. Aber Trompete kann man gut dämpfen. Also das, und der Geräuschpegel an Bord ist ja so laut, dass man das nicht unbedingt
hört. Da ist es richtig laut an Bord?
Die Klimaanlage läuft halt permanent. Also die hat einen ziemlichen Geräuschpegel und dann die Hauptmaschine dazu. Also es ist schon, also man gewöhnt sich dran natürlich, nicht? Aber wenn man dann nach Hause kommt, das ist dann immer die erste Nacht zu Hause im Bett, ist, nein, ich bin nicht tot, ich bin nur zu Hause.
Das heißt, selbst in der Großstadt wie Augsburg ist es dann ruhig?
Natürlich.
Also Im Vergleich zu diesen Riesentankern.
Da dröhnt es in den Ohren dann.
Boah.
Also die erste Nacht auf jeden Fall.
Haben Sie schon mal ein Konzert gegeben für die Mannschaft?
Nee, das mache ich nicht, das ist meins.
Frau Collins, wir können ja mal so ein paar Vorurteile abarbeiten über Kapitäne oder Kapitäninnen und über Tanker. Es ist ja nicht so, dass Sie da am Steuer stehen, oder? Habe ich gelesen in der Vorbereitung.
Genau, ich stehe nicht am Ruder. Nein. Die Technik ist soweit, wir haben Autopiloten, also auf See fahren wir Autopilot, nur auf dem Revier wird gesteuert, handgesteuert oder wenn natürlich eine gefährliche Situation ist, wo man schnell reagieren muss.
Dann aber geht Sie auch können das?
Ja, natürlich. Ja, das schon, aber das mache ich nicht, der Kapitän macht das nicht.
Wer steht denn dann da am Ruder?
Ja, Matrose.
Ein Matrose steht da?
Ja, natürlich. Okay. Rudergänger.
Ja. Was machen Sie den ganzen lieben langen Tag?
Ich bin eigentlich ein Manager. Also es ist ja nicht nur das Schiff, dass es von A nach B fährt, es ist ja alles da im Schiff. Also geht es an von der, was ich schon gesagt habe, Klimaanlage, da ist die Hauptmaschine da. Es ist alle Aggregate, was man sich vorstellen kann. Ich meine, sanitär, Wasser, wo kriegen wir das Frischwasser her? Kombüse, ist ja alles da. Das muss ja alles irgendwie organisiert werden. Und da muss jemand da sein, der, sag ich mal, den Überblick hat. Das ist das eine. Dann das andere ist natürlich der ganze Papier. Kram, der heutzutage anfällt. Bürokratie ist auch in der Schifffahrt wird immer schlimmer. Also das ist, also wenn das heißt, wenn wir eine neue Ladung bekommen und dann, wenn man dann die Agentur nominiert wird, über die wir uns dann anmelden im Hafen, da geht's erstmal los. Da sitzt sie dann erstmal Stunden am Rechner. Ne?
Das heißt, sie wird da nicht langweilig. Auf keinen Fall. Wann waren Sie zuletzt auf See?
Ich bin jetzt anderthalb Wochen zu Hause.
Wo waren Sie? Was für einem Schiff?
Auch Tanker wieder, ja klar. Also es sind 50.000 Tonner. Und wir hatten in Argentinien geladen und auf dem Weg nach Marokko haben wir in Las Palmas gebunkert und da bin ich von Bord.
50.000 Tonner, das heißt, wie lang ist so ein Ding?
183,20 Meter und 32,20 Meter breit und wir haben Tiefgang 18 Meter. Also der Rumpf ist 18 Meter, also Tiefgang nicht ganz so weit.
Und wie viele Menschen sind da an Bord? Wie groß ist die Mannschaft?
Also wir sind wenig, wir haben nur 20 gehabt.
Ist das nicht ein bisschen unheimlich auf so einem Riesenschiff mit so wenig Leuten?
Nö. Ich meine, die Aufbauten sind nicht so groß. Weil der größte Teil ist ja Tanks und Deck. Da ist ja niemand sonst.
Aber Sie sind da meistens die einzige Frau unter lauter Männern.
Ja. Also als zweiter Offizier, da hatte ich einen Einsatz, da hatte ich drei Kadettinnen, deutsche Kadettinnen. Ich muss auch sagen, das war der lustigste Einsatz, den ich je gefahren habe. Der war gut.
Vermissen Sie das manchmal?
Ja, auf jeden Fall.
Eine Geschlechtsgenossin oder mehrere Geschlechtsgenossinnen?
Einfach mal ratschen.
Und das geht mit Männern nicht?
Doch, schon auch, aber das hat einen anderen Charakter. Und außerdem ist es ja, ich bin ja der Boss. Also das ist eine Gratwanderung. Also wie weit öffnet man sich zu welchen Mannschaftsgraden? Weil wenn ich jetzt da anfangen würde, mit Matrosen auf Du und Du zu gehen, dann meint der, wer er ist.
Das geht nicht.
Das geht nicht.
Sie sind jetzt seit 6 Jahren, glaube ich, Kapitänin. Mhm. Also haben inzwischen wahrscheinlich auch keine Probleme damit mehr, sich da durchzusetzen. Wie schwer war das am Anfang? Wie schwer mussten Sie sich die Autorität erkämpfen in dieser Männerwelt?
Eigentlich gar nicht.
Echt nicht?
Also ich denke, also mein Vater hat es mal gesagt, es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht lernen. Und ich glaube, das ist so. Entweder hat man das oder man hat es nicht.
Diese natürliche Autorität.
Ja, natürlich hilft auch die Hierarchie an Bord sehr viel. Also weil der Alte hat das letzte Wort.
Die Streifen, die Sie auf der Uniform haben.
Ja, genau, die 4 Streifen. Also der Kapitän, der Alte, sagt man so, oder die Alte.
Sagen die zu Ihnen die Alte? Nein.
Nee, weil ich ja nicht mit Deutschen fahre. Aber bei Deutschen wäre das schon. Also ich weiß nicht, ob sie die Alte sagen würden. Vielleicht nicht. Aber der Alte, das kenne ich schon. Also wo ich gefahren bin, also das sagt zum Kapitän, ja, der Alte ist da. Also das ist so. Also im Englischen heißt es auch the old man.
The old man?
Ja.
Oder the old woman. Dann in Ihrem Fall, wobei Sie ja nicht alt sind. Sie sind da mit einer ganz internationalen Mannschaft immer unterwegs.
Ja.
Amtssprache?
Englisch.
Englisch.
Ja.
Wo kommen die alle her?
Also Mannschaft gerade bin ich eigentlich nur mit Filipinos gefahren und Offiziere, viele Osteuropäer, also Westeuropäer fast gar nicht mehr.
Ist es schwierig, diese unterschiedlichen Mentalitäten ja auch unter einen Hut zu kriegen?
Zwischendurch schon, ja. Ja. Ab und zu schon, ja.
Wie können Sie das mal beschreiben, also wie sich das zeigt, wo die Menschen herkommen?
Also bei Filipinos zum Beispiel, oder sagen wir mal allgemein, Menschen, die aus Ländern kommen, wo es keine Jahreszeiten gibt, die können nicht planen. Es ist so.
Also das ist kein blödes Vorurteil?
Nein, ist es nicht. Und das hat mir von so viele Leute haben mir das auch schon bestätigt. Vor Jahren hatten wir mal Passagiere an Bord, wo ich noch Container gefahren war. Das war ein Ehepaar aus Mexiko, deutscher Abstammung. Er war Ingenieur bei VW und der hat genau dasselbe gesagt.
Aber woran machen Sie das fest? Was ist der Grund dafür?
Es können nicht planen, weil man nicht vorausplanen muss. Wenn ich weiß, dass ich das ganze Jahr über was zu essen habe, muss ich nicht für den Winter planen. Und so dumm es klingt, aber es ist tatsächlich so. Und zum Beispiel, es war ja auch die ersten 3 Einsätze, die ich als Kapitän gefahren bin, war da so ein roter Faden, der sich so durchgezogen ist, dass uns das Klopapier ausgegangen ist. Also ich bin fast durchgedreht. Dann beim ersten Mal, okay, passiert dann noch. Beim zweiten haben wir genug Klopapier da. Also es ist so ein Spruch, wie viel haben wir da noch an Bord? Plenty, plenty, empty. Also es gibt nicht, dass einer kommt und sagt, Kapitän, es wird langsam wenig, wir müssen das und das bestellen. Nee, da kommst du drauf, weil du sagst, bring mir das und du sagst, nee, haben wir nicht mehr.
Und wie gehen Sie dann damit um?
Mei. Viel vorausplanen. Also selber gucken, kontrollieren. Controlletti. Martina Controlletti.
Sie haben vorhin gesagt, Sie hatten da nie oder selten Probleme mit Ihrer Autorität, weil Sie eben diese natürliche Autorität haben, die Ihnen gegeben ist. Wie ist es denn in arabischen Ländern, wenn da eine Kapitänin kommt? Und Sie sind ja auf den Weltmeeren unterwegs.
Ja, das ist schon. Also die Überraschung der Männer, die da kommen, ist heftig. Sehr heftig, ja. Aber ich glaube, manche tun sie wahrscheinlich sehr schwer, aber sie wissen, dass sie mit mir umgehen müssen, weil ich der Kapitän bin. Es ist sonst niemand da. Dann springen die, glaube ich, eher über den Schatten und machen es einfach. Also es ist. Also aber man merkt schon, sie fühlen sich nicht wohl.
Sie haben auch da nie Probleme erlebt? Soll ich Ihnen das glauben?
Nö, natürlich hat man da Probleme. Man muss überall, als Frau musst du immer erklären. Und als weiblicher Kapitän schon 3-mal. Also wie oft es mir geht, dass ich was gesagt habe und mir hört man einfach nicht zu. Und dann sage ich, ja, ich hab's doch erst gesagt. Erst dann, wenn ich wirklich grantig werde, dann passieren manche Dinge. Ja, es ist so.
Aber Sie haben eine hohe Frustrationstoleranz.
Muss man haben. Also sonst wäre ich nicht hier. Also sonst wäre ich nicht so lange zu See gefahren.
Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, also ich meine, klar ist das ein faszinierender Beruf, über die Weltmeere zu schippern und die Verantwortung über solche Riesenschiffe zu haben. Aber trotzdem, warum tun Sie sich das an? Weil Sie die Herausforderung
lieben? Nein. Also für mich, es ist eigentlich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Also die Kombination von Wissen, was man, wo man eine Ahnung haben muss. Ich glaube, da gibt es nicht viele Berufe, die so weit gefächert ist wie die eines Nautikers. Denn wenn ich merke, dass ich es schaffe, an Bord eine gute Atmosphäre zu schaffen, das ist schön. Also mir hat mal ein Filipino gesagt, Kapitän, die sagen ja Ma'am, Solange du an Bord warst, habe ich keinen Heimweh gehabt.
Oh, wie schön.
Ja.
Das heißt, das Ganze hat dann schon auch eine romantische Komponente in gewisser Weise.
Sozial.
Romantisch. Also ich meine jetzt nicht romantisch in Bezug auf die Mannschaft, sondern in Bezug auf das ganze Erleben.
Ja,
dass man da über die Weltmeere schippert und an fremde Küsten steuert.
Da denkt man eigentlich gerne weniger dran. Also man freut sich immer, wenn man endlich wieder auf See ist. Also, wenn du nur Probleme hast, wenn du an Land kommst.
Warum?
Es ist nur Ärger. Also, ja, nee, nur Ärger ist verkehrt gesagt. Ganz viel Arbeit. man weiß, wenn man was verkehrt macht, dass man eigentlich permanent mit einem Fuß im Gefängnis ist. Das macht es auch nicht einfach.
Auf See. Weil es so schwierig ist, sich wirklich komplett an alle Gesetze zu halten, wenn man von A nach B schippern will.
Ja, ist so. Und dann den letzten beißen die Hunde. Ja, Zeitdruck, es wird, die Verantwortung wird immer auf Schiffsseite gedrückt. Also ja, das musst du machen. Machst du es nicht, dann wirst du nicht mehr eingestellt. Also da auch seinen Kopf zu bewahren und zu sagen, es gibt Dinge, es gibt Grenzen, bis dahin und nicht weiter.
Und das heißt, mit all diesen Sachen müssen Sie sich beschäftigen, wenn Sie dann wieder an Land sind. Und müssen sich rechtfertigen auch zum Teil.
Klar. Es kommt dann auch eine Inspektion nach der anderen. Also gerade auf Tankern. Deswegen sage ich ja, wenn so Leute immer sagen, ja, Tanker und solche Umweltschleudern und sowas, kann ich nur sagen, Leute, Tanker sind vermutlich die sichersten Schiffe, die rumfahren. Also so viele Inspektionen, was wir haben.
Und Sie fühlen sich an Bord auch am wohlsten und am sichersten in Ihrem Leben?
Ja, ich fühle mich wohl da, auf jeden Fall. Es ist so schade. Also natürlich hat man an Bord auch immer mal Probleme. Ich sage jetzt mal das böse Wort, das Quotenarschloch. Gibt es überall. Ne? Also die hast du. Du hast auch, wer weiß auch, ich sehe auch normalerweise in den ersten 2-3 Tagen weiß ich ganz genau, wer Probleme damit hat, dass deine Frau oben steht und wer nicht. Also da kriegt man auch ein Gefühl dafür. Wie gesagt, die Hierarchie hilft und ja, man über die Jahre entwickelt man natürlich auch Wege, die Leute dahin zu kriegen, wo man sie haben möchte. Also Methoden, manchmal ist es vielleicht nicht ganz ladylike, aber das...
Zum Beispiel?
Also ich habe mal einen Chief gehabt, also einen Chefingenieur. Das war eine ganz schwierige Situation, da der die Mannschaft gegen mich aufgehetzt hat. Ich konnte es ihm auch nicht beweisen. Und da ist es an die Sicherheit gegangen. Also da war ich... Das war heftig.
Was haben Sie dann gemacht?
Ich habe ihn so lange provoziert, bis er ausgetickt ist und dann zu mir gesagt hat, ich sei schlimmer als Hitler. Und da habe ich ihn gekriegt. Dann ist er im nächsten Hafen nach Hause gegangen.
Wow! Also wir lernen, da muss man sich schon durchsetzen können.
Ja, natürlich. Natürlich. Also das auf jeden Fall. Also ich sage jetzt immer, das ist einfach. Natürlich ist es nicht. Also man muss schon seinem Mann stehen. Also wie gesagt, und ich
oder
muss
seine
auch sagen,
Frau.
Oder seine Frau, ja. Und es ist auch, was mir abgeht, ist, dass man eben, weil du oben bist, du bist der Boss, du nicht mit jedem reden kannst. Also kommt nicht gut an, da verlierst du dann das
Gesicht. Das heißt, da sind Sie schon auch manchmal einsam?
Ja, klar.
Ja. Was macht man da abends?
Also ich habe meine Trompete dabei, ich habe angefangen Spanisch zu lernen, sowas, da macht man die Sachen. Und wir machen ein bisschen Sport auch, ja.
Das. Wie lange sind Sie da auf See?
Also jetzt war ich knapp 5 Monate.
Wow! Toujours?
Ja.
Also ohne einen Hafen, ohne Land zu sehen?
Doch. Also du meinst, auf See. Das Längste, was ich war, das sind mal, glaube ich, 5 Wochen gewesen oder so. Also auf See ist immer schön. Also lange Seereisen, ich liebe lange Seereisen.
Schon mal so richtig seekrank geworden?
Ja, klar. Am Anfang.
Und das passiert auch auf diesen Riesenkähnen, ja?
Also ich hatte das in den ersten, als Kind bin ich ja. Deswegen wusste ich gar nicht, ob ich es machen kann. Weil als Kind bin ich so seekrank geworden. Ach, Mann. Ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Also, und wo ich dann angefangen habe, habe ich gemerkt, die ersten 14 Tage an Bord. Wenn wir dann schlechtes Wetter hatten, dann bin ich seekrank geworden. Aber das wurde immer weniger und inzwischen ist es so, jetzt macht es mir nichts mehr aus. Aber wenn ich auf kleine Dampfer gehe, also oder kleine Boote fahre, oder Segelboot bin ich auch gewesen. Oh, nee, das ist nichts.
Da wird Ihnen schlechter.
Da wird mir schlecht.
Das ist eine ausgleichende Gerechtigkeit. Naja. Frau Collins, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben.
Ja.
Und den gebe ich Ihnen jetzt. Sie kennen ihn nicht.
Nee.
Sie lesen ihn aber bitte vor und dann werden wir das ausführlichst besprechen. Bitte schön.
Na, guck mal. Also ich heiße Martina Collins und habe mich in einer Männerdomäne durchgesetzt. Als Tankerkapitänin fahre ich über die Weltmeere und muss ständig gegen Vorurteile gegenüber Frauen kämpfen. Schon als kleines Mädchen habe ich die Geräusche und Gerüche an Bord eines Schiffes geliebt, aber mir nicht lange nicht getraut, den Beruf zu ergreifen. Heute bin ich froh, dass ich den Mut hatte, Kapitänin zu werden, denn sonst hätte ich auch meinen Mann nicht kennengelernt. Meine Pläne für die Zukunft? Wieder mehr festen Boden unter den Füßen haben und mehr Zeit mit meinem Mann und meiner Trompete verbringen. Ja, kann ich unterschreiben.
Können Sie gerne behalten.
Ja, danke.
Ja. Keinerlei Einwände?
Nein.
Nichts. Die Vorurteile haben wir ja schon so ansatzweise besprochen, mit denen Sie da zu kämpfen haben. Wollen wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Fangen wir doch mal vorne an gleich. Martina Collins, geboren 8. Mai 71 in Bremen.
In Bremen, ja.
Mit 9 dann nach Bayern gekommen.
Genau.
Erst Eichach und dann in Augsburg. Ein Kulturschock als kleines Mädchen?
Schon.
Sprachtechnisch?
Ja. Ich habe die am Anfang nicht verstanden.
Die Schwaben.
Ja, das ist Altbayerische. Also das ist schon ein sehr, sehr eigener Dialekt.
Naja, ein schöner Dialekt.
Ja, schon. Also inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, ich finde es toll, wenn man hört, wo die Leute herkommen.
Ja.
Also ich hatte da jahrelang, ich glaube wahrscheinlich auch mit dem Umzug und so, hatte ich da ein bisschen Probleme mit. Und auch dann, als ich dann angefangen habe, zur See zu fahren mit dem Englisch, weil man hört ja immer, wenn man Deutscher ist, das ist 10 Kilometer gegen Wind. Hm. Also wenn der UKWA-Kollege hört man, ne? Aber inzwischen muss ich sagen, ich finde das nett, wenn man hört, wo die Leute herkommen.
Haben Sie denn noch einen Bezug zu Bremen? Ist das noch sowas wie Heimat?
Nö.
Überhaupt nicht mehr? Nö. Ist Augsburg jetzt einfach?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, ich habe natürlich Freunde oben oder wie Familie, also wo wir eben gewohnt hatten. Das waren wie unsere Großeltern damals für uns, für meinen Bruder und mich. Da haben wir auch noch mehr Kontakt und ich habe ja da oben studiert. Also da hat man halt dann Freunde oder so, aber...
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Papa ist auch Kapitän
ja,
gewesen.
Genau.
Und der hat sie als kleines Mädchen eben schon mitgenommen.
Ja, meine Mutter ist immer mitgefahren. Ja,
die ganze Familie. Ja. Sind Sie da auf diesen riesen Schiffen, auf diesen riesen Kähnen da mitgefahren?
Ja, mein Vater war schon großer, aber der ist Massengutfrachter gewesen. Ja.
Wie war das für Sie damals? Erste Erinnerungen?
Ja, also toll. Ich fand das immer toll. Also ich, wie sie geschrieben hat, es ist wirklich so, wenn ich an Bord komme, es ist so wie nach Hause kommen. Das ist ganz komisch. Also ich fühle mich da sofort wohl. Ich will zwar immer, wenn ich zu Hause bin, nee, ich will nicht einsteigen, ich habe keine Lust. Nee, ich mag nicht. Ne? Und dann ist ja auch immer das Drama am Flughafen, wenn meine Mutter mich hinbringt, wir heulen immer. Also mein Bruder lacht dann immer, ja, meine Karriereschwester, ne? Und heult am Flughafen. Aber das gehört dazu. Aber sobald ich im Flugzeug bin, geht's. Dann ist es eigentlich weg. Und wenn ich dann an Bord bin, innerhalb Minuten bin
wissen
ich da.
Sie noch, wissen Sie noch, was Sie damals als kleines Mädchen da so fasziniert hat? Was war das? Weil Sie haben im Vorgespräch gesagt, eben die Gerüche und die Geräusche. Aber das ist doch laut, das ist doch eigentlich furchteinflößend, was da passiert.
Nicht für mich. Nö, also fand ich nie.
Noch nie?
Nie. Also ich habe auch keine Angst. Also es gibt Leute, die sagen, die haben Angst an Bord. Also, nee, haben wir nicht. Fühle mich da sicher.
Kentern kann so ein Ding nicht, oder?
Doch, na klar.
Was? Also, echt?
Natürlich. Also da gibt es Situationen, da kann jedes Schiff innerhalb von Sekunden durchkentern.
Auch diese 200 Meter Oschis?
Ja.
Wegen schweren Seegangs oder warum Sturm?
Das ist, geht jetzt ein bisschen ins Physikalische. Das ist wie, sag ich mal, wenn die Wellenlänge ungefähr die Schiffslänge ist und die See kommt von Achtern, dann passiert, dass das Schiff auf 2 Wellenbergen ist. Dann verliert es die Stabilität.
Wie hoch müssen diese Wellenberge sein?
Müssen nicht hoch sein. Ich meine, wenn du natürlich, sag ich jetzt, 200 Meter hat, dann musst du natürlich auch einen gewissen Wellenberg haben. Also mit 50 Zentimeter nicht, aber...
Also Mittelmeer, das reicht nicht.
Oh, Mittelmeer kann aber richtig... Oh, Mittelmeer, ja. Sagen Sie das nicht. Uiuiui, meine schlechte Erfahrung mit Schlechtwetter habe ich im Mittelmeer gehabt.
Echt? Nicht auf der Nordsee?
Nein, selbst im Nordatlantik nicht. Ich habe im Nordatlantik im Winter habe ich ein paar Mal mitgemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einen guten Draht. Also wenn ich an Bord bin, ist nie wirklich ganz Schlechtwetter. Wir haben natürlich schon Schlechtwetter gehabt, sicher.
Was heißt denn ganz Schlechtwetter?
Also wenn wir mal jenseits der Windstärke 10 sind, also dann wird es schon heftig. Also das ist
haben Sie schon, alles schon erlebt, ja?
Ja, aber nie viel. Also mit dem Wetter habe ich wirklich Glück gehabt. Toi, toi, toi.
Zerbrechen können die auch, oder?
Wenn die Struktur nachlässt, wenn sie alt sind, klar. Und das ist das Problem bei Tankern. Also da ist es nicht, dass sie kentern, weil ist ja egal, ob da jetzt Öl drin ist oder Wasser drin ist. Da ist das Problem der Struktur. Also dass die, wenn die alt werden, weil die ja entweder nur voll oder leer sind und das eben durch diese Biegemomente kann das sein. Wie die Prestige.
Aber Sie haben vorhin am Anfang gesagt, dass das die sichersten Schiffe mit sind überhaupt.
Ja.
Weil diese häufig kontrolliert werden.
Ja. Ja.
Weil ja die ganze Welt drauf guckt, die großen Umweltverschmutzer.
Ja, und ich meine, die Ölkonzerne sind natürlich da sehr dahinter, weil der natürlich ein Gesichtsverlust, ein Rufverlust ist. Und deswegen, daher kommt das, es wurde Anfang der 90er Jahre ein Instrument eingeführt, das nennt sich Vetting. Das findet nur auf Tankern statt. Ich glaube, das war von der Exxon Valdez an danach wurde das eingeführt. Und um sicherzustellen, dass die Schiffe, die man chartert, dass die den Minimum-Sicherheitsstandard erfüllen.
Trotzdem ist ja immer mal wieder was passiert.
Ja klar, weil die Standards fallen überall. Ich denke mal, die Seefahrt war mit allem immer ein bisschen frühzeitiger dran. Dass man die eigenen Leute rausgekickt hat und nur noch Billiglohnländer hergeholt hat. Ich kann niemanden Vorwurf machen, dass der das nicht weiß, wie generelle physikalische Grundlagen sind, wenn er keine Schulbildung hat. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Da muss ich dem Reeder einen Vorwurf machen, warum stellt er die alle ein?
Das heißt, auch diese Verantwortung tragen Sie noch mit, dass Sie mit viel nicht besonders qualifiziertem Personal da unterwegs sind?
Ja, natürlich. Es gibt schon gewisse Dinge, da gucke ich dann schon gar nicht mehr hin.
Größte Horrorvorstellung für Sie, dass Ihnen sowas mal passiert?
Na klar.
Ein Unfall?
Ja, natürlich.
Aber da haben Sie auch keine Angst vor?
Ich
Vertrauen
will nicht sagen,
darauf,
Angst.
Dass Sie das hinkriegen.
Ja, ich bin ein Mensch, der sehr aus dem Bauch heraus hat, also so Bauchgefühl. Kann ich mich wirklich gut drauf verlassen. Ich hatte schon mal was gehabt, da ist mir ganz, ganz schlecht gegangen. Ich bin fast durchgedreht, weil ich gedacht habe, es passiert jetzt was.
Ein Schiff, ja.
Ja, wo ich an Bord war. Ne? Und dann habe ich mir halt einfach gedacht, ja okay, wenn es passieren soll, dann versuch einfach ruhig zu bleiben und dich darauf zu verlassen, dass du die richtige Entscheidung triffst. Also das ist das Einzige, wie man sich runterfahren kann.
Was für ein Beruf.
Ja, letztes Jahr, das ist der größte Unfall gewesen, der mir passiert ist. Also ist die Rudermaschine ausgefallen.
Und das heißt manövrierunfähig?
Mehr oder weniger.
Wow!
Und das Problem war, wir sollten nach Houston. Ich habe schon das Lotsenboot gesehen, die kamen zu uns. Und die wollen da ziemlich Geschwindigkeit haben. Und dann hat auf einmal die Rudermaschine gesagt, ich will jetzt nach rechts rum.
Was habt ihr dann gemacht?
Erstmal Geschwindigkeit raus und versucht haben, dann auf Notsteuerung. Gott sei Dank hat die funktioniert. Aber dann muss ich erstmal gucken, dann eierst du da rum, ne?
Es dauert ja auch, bis so ein Ding zum Stillstand kommt. Ja, du kannst ja nicht irgendwie bremsen wie mit dem Auto.
Nein, nein, das dauert ein bisschen länger.
Wie lange dauert das ungefähr? Wie schnell ist so ein Ding? Und wie lange dauert es, bis es stillsteht?
Das kommt drauf an. Also erstens ist es abgeladen, bist du voll. Also, ist klar, wenn natürlich die Masse drückt, das dauert länger.
Also
ne?
so ein voller Tanker.
Ja. Gibt es ja auch unterschiedliche Größen bei Tankern. Also du hast 100 Meter Tanker und du hast 400 Meter Tanker.
Ja, dann nehmen wir so mittendrin 200 Meter.
Ja, also was wir haben, jetzt ohne auf Not zu gehen, dass wir sagen, ich will jetzt aber schnell stoppen, brauche ich ungefähr 2,5 bis 3 Meilen.
Ja. Das sollte also nichts im Weg sein.
Ja, genau. Und da war aber das Problem mit der Ruderanlage war, das Ruder hat halt auf harte Steuerbordlage, da sind wir nach rechts rum. Und wir hatten gerade einen Fischer passiert gehabt, der wird sich auch gedacht haben, warum wird es denn hier ins Dunkel auf einmal neben uns? Aber ich habe so ein Glück gehabt, weil das an einer Position passiert ist, wo ich nicht auf Grund gelaufen bin. Wir konnten dann einen Notruf absetzen. Er hat gesagt, wir haben ein Problem mit der Ruderanlage, macht Platz. Man muss sich ja auch an Verkehrsregeln halten, so ist es ja nicht. Ne? Und da konnten wir das ja aber nicht so wirklich. So, dass ich ihn dann sicher wieder auf Rede zurückgebracht habe und dann haben wir geguckt, was kaputt war. Wenn das, sage ich mal, eine halbe Stunde, Stunde später passiert wäre, würde ich vermutlich heute immer noch in Hausarrest in Houston sitzen.
Und das Schiff wäre auf Grund gelaufen?
Ja, weil der Houston Ship Channel,
und
der ist sehr
eng. Und weiß
ich
nicht, wie viel Tonnen Öl ausgelaufen wären.
Weiß man nicht. Kann man nicht sagen, weil wir haben ja Doppelhülle, aber wir sind gute Geschwindigkeit gemacht. Also da kann schon sein. Ne? Große Geschwindigkeit, großes Loch. Kleine Geschwindigkeit, kleines Loch.
Ich sage ja immer, Augen auf bei der Berufswahl.
Ja.
Apropos Berufswahl. Sie sind ja gelernte Chemielaborantin.
Ja.
Hätten wahrscheinlich Profi-Trompeterin werden können, haben auch als Kind, als Jugendliche schon davon geträumt, Kapitänin zu werden. Warum dann Chemielaborantin gelernt?
Also das mit dem Kapitän werden, das habe ich eigentlich nie auf der Pfanne gehabt, ganz ehrlich.
Das kam erst später.
Ganz später, ja, ja. Es war immer so ein Traum, wo ich immer gesagt habe, das ist toll, super und so. Der Trompeter habe ich nicht den Mut gehabt. Also ich hatte damals schon einen alten Trompetenlehrer, der gesagt hat, dass ich sehr talentiert war, aber ich bin nicht gefördert worden. Also das ist eine andere Geschichte, ist auch okay. Und, so, ne? Und dann war ich dann so, ich habe dann in der Kollegstufe, ich wusste, dass ich nicht in die nächste Schule gehen wollte. Also es war klar, dass ich nicht studieren würde. Und dann habe ich überlegt, ja, was machst du dann? Und dann bin ich so in mich gegangen und da habe ich gesagt, das einzige Fach in der Schule, wo ich eine vernünftige Noten hingekriegt habe, das war Chemie. Und so bin ich dann da hingekommen.
Warum nicht?
Ja, also ich habe es auch gern gemacht. Ich habe viel Spaß dabei gehabt. Also
so lange haben Sie es ja nicht gemacht.
Nein, ich habe eine Ausbildung gemacht und dann 2 Jahre gearbeitet.
Ja. Und dann gab es ein Weihnachtsfest.
Ja.
Im Hause Collins.
Nee, Schulz.
Schulz.
Da war ich noch nicht verheiratet.
Im Hause Schulz. Und Sie haben gesagt, ah, Mensch, vielleicht fahre ich doch noch zur See. Und Ihr Vater sagt was?
Ja, ich habe gesagt, wenn ich ja Junge geworden wäre, dann wäre ich ja sowieso zur See gefahren. Und dann gucken sie mich alle an, das muss ich wohl nie gesagt haben. Also meine Familie wusste das wohl gar nicht. Und dann guckt mich mein Vater an und sagt, warum machst du das nicht? Und weil ich keine Antwort auf diese Frage wusste.
Und ihr hattet vielleicht schon ein, zwei Weinchen getrunken?
Ja.
Eine weinselige Entscheidung.
Ja, war's.
Ernsthaft?
Ja, das war's.
Und dann war das fix.
Nee, also dann haben wir erstmal so drüber gesprochen und alles. Und am nächsten Morgen, da habe ich dann mit meiner Mutter geredet. Da habe ich gesagt, ist das jetzt wirklich, ist das eine Schnapsidee, oder? Und meine Mutter hat gesagt, Martina, wenn du es nicht machst, bist du blöd. Du hast nichts zu verlieren. Ich würde sagen heute, also jetzt aus der Entfernung, aus der Distanz, würde ich sagen, ich glaube, alles, was mich aus dem Labor rausgebracht hätte, hätte meine Mutter unterstützt. Wo ich da gearbeitet hatte, wir haben heftige Sachen gehabt, also sehr richtig giftiges Zeug. Und ich habe auch dementsprechend immer gerochen. Und dann meine Mutter hat einfach Angst um meine Gesundheit gehabt.
Also gut gelaufen, so wie es gelaufen ist.
Ja.
Von der Mama haben Sie die Liebe zur Musik, ne?
Ja, auf jeden Fall. Meine Oma hat mal gesagt, ich habe auf ihrer Seite, das geht so in Tschechien rein und da sollen ein paar Musiker gewesen sein. Ja.
Dann haben Sie Nautik studiert?
Ja.
In Oldenburg? So eine Mischung, also duales Studium ist das, ne?
Nein.
Theorie, Praxis?
Nee, sowas gab es dazu in meiner Zeit nicht. Also das ist ein Praxissemesterstudiengang gewesen in Elsfleth, also gehört zur Fachhochschule Oldenburg. Vorher war das so gewesen, du musstest eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker gemacht haben, ehe du studieren konntest, dass du dann dein Neudeutsch-Befähigungszeugnis erwerben konntest. Und dann wurde da was geändert. Also das war, glaube ich, ein Jahr bevor ich es gemacht habe, wurde das eingeführt. Praktikantenstudiengang. Mhm. Also das erste Semester, 6 Monate muss man an Bord sein, um einfach zu sehen, ob einem das liegt. Macht ja auch Sinn. Du studierst ja 3 Jahre ins Land und dann stellst du fest, dass du seekrank bist oder sagst, nee, das ist es nicht.
Das wussten Sie ja vorher auch nicht.
Ja, genau.
Haben Sie ja schon gesagt.
Ja, genau.
Und 2002, also vor 17 Jahren, da der erste Einsatz als Wachoffizier auf einem Containerschiff.
Ja, genau.
Wie haben Sie den in Erinnerung?
Schön. Das war ein toller Einsatz.
Wohin?
Der war klasse. Ich bin in Amerika eingestiegen, wir sind Westküste, in San Francisco, Los Angeles und dann rüber nach Australien und Neuseeland. Und das war eine Linienfahrt, da habe ich 3 Rundreisen gemacht. Boah, toll, das war super.
Das heißt, da wussten Sie nach Ihrer Jungfernfahrt, das ist genau das Richtige.
Ja, also das war mir eigentlich schon so klar, also dass das mein Ding ist. Ich hatte nur damals nicht gedacht, dass ich wirklich so lange zu See fahren würde.
Da waren Sie noch eine absolute Exotin, oder? Bei dieser ersten
Fahrt. Nee, ich habe eine Frau abgelöst. Oh. Die dritte Offizierin war auch eine Frau. Ja. Also im Containerbereich gibt es mehr, auch im Kreuzfahrtbereich gibt es mehr. Ja.
Trotzdem haben Sie natürlich auch negative Erfahrungen gemacht, zumindest eine, die dritte Fahrt, und da hat der Kapitän Sie, glaube ich, sexuell belästigt.
Ja, es läuft unter sexuelle Belästigung, obwohl ich sagen muss, es ist jetzt nicht wirklich was passiert. Ich würde es eher so bezeichnen, er hat eine Linie überschritten, die er nicht hätte überschreiten dürfen. Und da ging es mir nicht mehr gut. Und da bin
dann haben Sie gekündigt, aber was ja auch eigentlich pervers ist. Ne? Sie werden belästigt, er macht einen Fehler und Sie kündigen.
Ja, ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte es auch nicht wahrhaben, ne? weil ich auch gesagt habe, das ist doch jetzt nicht schlimm. Es ist einfach, das hat nicht funktioniert, die Chemie hat nicht funktioniert. Der hat auch im Kopf ein bisschen was, war da nicht ganz sauber.
Aber, naja, also wir wollen es nicht verharmlosen, oder?
Ja, ist schon. Aber es ist so, ja, ich wollte da eigentlich nicht viel draus machen. Und dann hat nur der allererste Kapitän, mit dem ich heute noch Kontakt habe, wo ich mein erstes Praktikum gefahren habe, den hatte ich kontaktiert, weil meine Mutter auch zu mir gesagt hatte, weil ich momentan wirklich nicht wusste, was sie machen soll. Ich war auch fix und fertig da, weil ich sagte, ich weiß nicht, zu was ist der noch fähig? Also wo ich da an Bord war, war es nicht schön.
Also Sie hatten Angst?
Ja, schon, in gewissem Maß schon. Ja, und dann hat meine Mutter gesagt, weißt du was, weil mein Vater war ja schon gestorben. Und da hat sie gesagt, ich kann dir nur helfen aus der Sicht einer Frau. Also ruf den Kapitän an, der kann dir besser helfen.
Also diesen ersten Kapitän, der sie geprägt hat.
Ja, genau, den ersten Kapitän, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Und der hat zu mir gesagt, runter. Er hat gesagt, Martina, du musst da runter. Dann habe ich dann den Antrag gestellt, ich wollte in Hamburg wieder vom abgelöst werden. Ich habe nicht gesagt, warum. Er hat gesagt, nur aus persönlichen Gründen will ich nach Hause. Dem wurde stattgegeben und dann ist dann auch der Personalchef gekommen und der hat mich dann drauf angesprochen.
Und dem haben Sie es dann erzählt?
Der ist zu mir gekommen, weil der Kapitän das gemeldet hat, dass ich mich sexuell belästigt gefühlt habe.
Bitte?
Ja.
Das ist eine seltsame Geschichte,
ganz
oder?
Seltsam ist das eigentlich schon gelaufen. Und der hat mich dann ganz blöd angeredet, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe...
Der Personalchef.
Dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, wer hat es Ihnen denn gesagt? Weil der ja so hingestellt hat,
dass der hat es auch noch zugegeben, dieser Kapitän.
Ja. Oder er hat, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich habe mich sexuell belästigt gefühlt. Irgendwie so, ja. Und ja, da war dann eigentlich schon klar, dass sie mir nicht geglaubt haben, was auch immer. Und ich musste da weggehen.
Stimmt es, dass Sie danach bei einer deutschen Reederei keinen Job mehr gekriegt haben?
So ist es. Ich habe den gekündigt. Ich habe den Kardinalsfehler eines jeden Angestellten gemacht. Ich habe gekündigt, ehe ich einen neuen Job hatte. Weil zu der Zeit hat die Seefahrt noch geboomt. Das war mit den Containern und alles. Jeder hat gebraucht. Und bei unserer Erfahrung haben sie zu uns gesagt, ja, als deutscher Seemann wird man nicht arbeitslos.
Aber warum haben Sie keinen Job mehr gekriegt dann?
Eine Frau bin.
Und weil diese Geschichte passiert ist?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Also das ist einfach, weil meine Frau war. Ich habe also bei einer, die Geschichte war echt heftig. Da ist mir fast der Hörer aus der Hand gefallen. Ich habe das immer so gemacht, ich habe angerufen. Also ehe ich meine Papiere losgeschickt habe, können wir uns die Arbeit sparen. Wenn ihr niemanden braucht, dann brauche ich meine Papiere nicht schicken. Dann habe ich bei einer Reederei angerufen, da habe ich so meinen Spruch losgelassen, kann mit der Personalabteilung See verbunden werden. Und da war eine Frau dran, die dann sagte, ja, was wollen Sie denn? Und er sagt, ich wollte fragen, ob Sie einen zweiten Nautiker brauchen. Und da sagt die, für Ihren Mann? Oder etwa für Sie? Und ich suche. Da brauchen Sie Ihre Papiere nicht schicken. So etwas machen wir nicht. Und das war 2003.
Ist noch nicht so lange her.
Ist nicht lange her, nee.
Würde das heute auch noch passieren? Oder könnte das heute auch noch passieren?
Bestimmt.
Seltsame Welt. Ich meine, jetzt haben Sie ja nun über viele Jahre bewiesen, dass Sie das können. Wann haben Sie eigentlich Ihren Mann kennengelernt? Der war ja Kapitän und Sie waren
Erster Offizier. Ja, der Klassiker.
Der Klassiker?
Ja, so eine Arbeitsbeziehung halt. Ne? Ja. Als ich dann von denen weg war, da hatte ich dann, ich weiß nicht, wie viele Reedereien ich in Deutschland angerufen habe. Alle. Und von dreien wusste ich aus erster Hand, dass die eigentlich jemanden gesucht haben. Und haben gesagt, nein, wir brauchen niemanden. Die wollten einfach keine Frau einstellen. Und dann habe ich bei meinem Fachbereich angerufen, der sich mit dem Praktikanten auch auseinandergesetzt, der eben den Kontakt zu Reedereien hatte. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, können Sie mir helfen? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Also ich war schon kurz davor, mein altes Labor zu fragen, ob ich wieder bei ihm anfangen kann zu arbeiten, damit ich nicht arbeitslos werde. Und dann hat er mir eine Reederei genannt, die sitzen auf Zypern. Dann hat gesagt, haben Sie es da mal probiert? Und ich gesagt, die habe ich noch nie gehört von. Und da waren deutsche Verbindungen, aber die saßen, also das ist wirklich eine Reederei mit ihren Schiffen auf Zypern gewesen.
Und die haben Sie dann genommen?
Die haben mich genommen. Und da bin ich dann gefahren und da habe ich dann meinen ersten Tanker gehabt. Und das war auch ganz, ganz heftig. Also ich war dann so verzweifelt, ich hätte glaube ich alles gemacht. Einfach, dass ich mein Patent auch ausfahren konnte.
Aber wie das Leben so spielt, oder?
Ja, klar.
Sie sind verzweifelt, ja. Kriegen endlich wieder einen Job und lernen Ihren Mann kennen.
Ja. Und dann vor allem auf Tanker. Also denn die wollten mich erst auf den Massengutfrachter schicken und dann eine halbe Stunde später rufen sie zurück. Nee, wir haben uns jetzt anders umentschieden. Wir schicken sie auf den Tanker. Und meine erste Idee war, Tanker? Das wollte ich ja nie machen. Ne? Und habe ich gesagt, ja, wie gesagt, ich war so verzweifelt, mache ich, klar. Ja. Und ich werde auch nie vergessen, ich bin in Panama eingestiegen, ja. Auf Rede, dann die blöde Lotsenleiter, die habe ich sowieso so dick, die mag ich gar nicht.
Lotsenleiter heißt, wo man das Schiff besteigt.
Ja, das Schiff war auf Rede und dann ist so eine Lotsenleiter, wie sagt man jetzt dazu?
Eine Strickleiter, oder?
Danke, das
eine,
war's.
Eine Strickleiter.
Jetzt kriegen wir es hin. Also. Das ist wie eine Strickleiter. Ja. Die ist das Schiff, weiß gar nicht, waren die abgeladen oder was er war. Jedenfalls kriegst du da diese blöde Strickleiter hoch, komm an Deck und dann sehe ich diese ganzen Rohrleitungen, Ventile und alles. Und ich wollte nur sagen, nö, da gehe ich nicht hin. Ich wollte wirklich am Absatz umdrehen und sagen, ich gehe wieder.
Und dann haben Sie den Kapitän gesehen und haben gedacht, ich bleib doch da.
Nein, der noch nicht. Nee, den haben wir erst später kennengelernt. Nee, es war dann so, dass ich, muss ich sagen, auf dem Tanker habe ich das gefunden, von dem ich nicht gewusst habe, dass ich es gesucht habe. Also Tanker ist mein Schiffstyp.
Weil?
Tanker sind anders als alle anderen Schiffstypen, weil da das Prinzip ist, du darfst die Ladung nicht sehen. Wenn du sie siehst, hast du ein Problem.
Dann ist irgendwann ein Leck.
Genau. Und das möchtest du nicht haben. Also die Technik, du bist wirklich mit dabei. Du weißt, was du hast. Also du bist involviert. Das ist für mich wahnsinnig interessant. Ich bin auch wahnsinnig gerne als erster Offizier gefahren.
Jetzt erzählen Sie doch noch unbedingt, wie Sie Ihren Mann dann
mein
das erste
Mann
Mal gesehen haben.
Das war auch eigentlich ganz witzig. Also ich bin in Spanien eingestiegen und ich wusste, dass dann ein Engländer ist, an Bord war, weil der einen anderen abgelöst hatte. Also ich bin wieder aufs selbe Schiff gekommen. Und ja, in Spanien sollte ich einsteigen und da gab es auch Probleme. Irgendwie hat der Agent mich vergessen oder so. Ich habe nur die Schiffstelefon gehabt, da habe ich den angerufen. Ehe ich ihn angerufen habe, habe ich mir nur gedacht, auf dem Weg dahin, ja, was machst du denn, wenn das netter ist? Also ich weiß gar nicht, wie mir das in den Kopf gekommen ist. Ganz komisch. Naja, und es ist dann rausgekommen. Es war ein sehr netter. Aber ich hatte meinen Kopf mit anderen Dingen voll. Und er hat auch gesagt, im Nachhinein hat er gesagt, also ich hätte ihm schon von Anfang an gefallen. Aber er hat gesagt, mit dem zweiten Offizier fängt man nichts an. Da hat er gesagt. Also, naja. Und dann ein Jahr später habe ich ihn dann wieder getroffen. Also wir sind dann nur 3-4 Wochen miteinander gefahren. Also so. Und dann ein Jahr später war er derjenige, der verantwortlich für meine Beförderung vom zweiten zum ersten Offizier war. Die Reederei hat ihn gefragt. Er hat gesagt, ist sie fähig? Kann sie das machen? Und er hat gesagt, klar, kann sie.
Und da wart ihr dann schon zusammen?
Nein, er kam dann an Bord. Also ich bin befördert worden, er kam an Bord. Ja, und dann haben wir die erste Reise gemacht. Und dann, also er hat mich gefunden, ich habe ihn nicht gesehen. Also der schlimmste Schritt, also der schwierigste Schritt ist vom zweiten Offizier zum ersten Offizier.
Das heißt, hatten Sie so viel zu tun, Sie waren ja mit dem beschäftigt.
Ja, und dann die Verantwortung. Zum ersten Mal hast du gigantische Verantwortung. Also als dritter und zweiter Offizier hast du deinen Bereich, wo du machst, einmal Sicherheit oder zweiter Offizier macht normalerweise Navigation. Da bist du da so behütet. Und so. Aber als erster Offizier, da wirst du reingeschmissen und das ist hart.
Wie ist denn das an Bord, wenn der Kapitän mit der ersten Offizierin zusammen ist? Ist das ein Problem der Mannschaft gegenüber? Habt ihr versucht, das zu verbergen?
Ja, natürlich. Oder? Am Anfang verheimlichst du das. Sind wir uns vorgekommen wie Teenager. Total bekloppt, ey. Also wir haben das auch nur 2 Einsätze geschafft und dann haben wir es öffentlich gemacht. Also dann, weil ich gesagt habe, nee, also wir sind so alt, jetzt hört's auf.
Und das war dann kein Ding?
An Bord überhaupt kein Problem. In der Reederei, die waren nicht so happy damit. Die wollten das nicht. Nur hatte ich da den Vorteil, er war der zweite Engländer in der Reederei und das ist ein Werbeargument gewesen, also für Charterer, dass man sagt, welche Nationalitäten hast du? Dann konnten die sagen, we have Brits. Nicht nur ein Brit, but 2 Brits. Und die wollten nicht verlieren. Mich hätten sie verlieren können. Das war kein Problem gewesen. Und er hat ja gesagt, ihr wisst ganz genau, ich fahre nur für euch, weil ich mit Martina fahre.
Ihr seid dann einige Jahre zusammengefahren?
Ja, 5 Jahre sind wir
bis
zusammengefahren.
Bis Sie dann selbst zur Kapitänin befördert wurden?
Ja. Ja.
Und dann ging es ja nun nicht mehr, weil 2 Kapitäne braucht ja kein Tanker.
Genau. Und dann ging der Ärger los.
Dann ging der Ärger los?
Ja. Warum? Weil ich dann direkten Kontakt mit dem Büro hatte und was da alles passiert ist. Ich gebe zu, ich bin inzwischen empfindlich geworden. Also es gibt gewisse Dinge, wenn man mich blöd anredet, da gehe ich auf wie ein Brezen. Also das ist, wo ich mir dann im Nachhinein denke, wo hast du dich jetzt so aufgeregt? Also so ein Schmachen. Ne?
Aber was war denn das Problem dann?
Ich werde nicht für voll genommen, muss mir Sachen sagen lassen, die unverschämt sind. Also ich habe zum Beispiel auch mal eine Mail gekriegt, da gab es einen Disput, was man machen muss oder nicht, wie man ein Gesetz auslegt. Und da musste ich mir von einem vom Büro sagen lassen, wenn du keine Ahnung hast, halt doch einfach mal die Klappe. Also da stehst du aber, liest die Mail und denkst ja, wo bin ich denn hier?
Ist das der Grund, warum Sie heute auch sagen, so meine Zukunft stelle ich mir jetzt nicht mehr als Kapitänin vor?
Ja, denke ich. Ich muss einfach der Realität ins Auge blicken. Es ist keine Zukunft für Westeuropäer in der Seefahrt. Das ist nicht. Und das sagt jeder. Jeder, der in der Industrie ist, sagt das.
Stimmt es, dass da sehr viel in indischer Hand ist?
Ja.
Schwierig.
Sehr schwierig. Sehr schwierig. Sag mal, bei 1 Milliarde Menschen, da müssen natürlich auch ein paar Gute dabei sein. Ne? Also das ist klar. Aber es ist ganz, ganz schwierig.
Also die Verantwortlichen, mit denen Sie es da zu tun haben, mit denen ist es schwierig.
Ja.
Gut. Wie sieht die Zukunft aus? Profi-Trompeterin.
Da bin ich zu alt dazu. Gibt so viele. Na, ein schönes Hobby ist es.
Ja.
Muss man schauen, vielleicht in die Inspektion, mal gucken. Weiß ich nicht, wie es geht. Also man muss immer Leute kennen. Ne?
Ich mache mir da keine Sorgen. Sie werden was finden. Mit ihrer Willensstärke, mit ihrer Energie.
Ja, klar.
Und Durchsetzungsvermögen.
Ja, sehr assimilierend.
Also faszinierend. Wirklich, Frau Collins, also faszinierende Einblicke in eine Welt, also von der wir ja alle oder die meisten von uns nichts wissen.
Ja.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Hat viel Spaß gemacht. Danke.
Mir auch, danke.
Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.